ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Oliver Schlaudt, Müllphilosoph. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Oliver Schlaudt, Sie sind Professor für Philosophie und politische Ökonomie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. In Ihrem neuesten Buch mit dem Titel Zugemüllt unternehmen Sie eine müllphilosophische Reise durch Deutschland. Was fasziniert Sie eigentlich am Müll?
Nun, das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Tatsächlich habe ich dieses Buch über Müll geschrieben, eine Müllphilosophie. Wie ich dazu gekommen bin, das weiß ich gar nicht besser als andere Menschen. Ja, plötzlich war das Thema da. Ich kann natürlich jetzt zurückdenken und versuchen zu rekonstruieren, wie ich dazu gekommen bin. Und dann sehe ich vor allem zwei Antworten. Die eine ist eher theoretischer Natur. Sie liegt in meiner Auseinandersetzung mit der Ökonomie, vor allem aus einem ökologischen Blickwinkel. In der Wirtschaft spielt Müll ja eigentlich eine ganz große Rolle. Das meiste, was wir produzieren, ist am Ende Müll. Ja, schon bei der Förderung der Rohstoffe entsteht jede Menge Müll, bei der Verarbeitung zu Produkten entsteht jede Menge Müll. Eigentlich alle Produkte, die wir herstellen, werden irgendwann einmal Müll. Das heißt, Müll ist im Grunde genommen der größte Posten überhaupt in unserer Wirtschaft. Die Überraschung, die man jetzt überlebt, ist, wenn man in ein Lehrbuch der Ökonomie schaut, erfährt man gar nichts über den Müll. Es gibt einfach kein Kapitel über den Müll. Und wenn man in den Index schaut, taucht nicht einmal das Wort auf. Ja, es gibt kein einziges Sätzchen in diesen Standardwerken von vielen hundert Seiten, in denen auch nur einmal das Wort Müll auftauchte. Und das hat mich als Philosophen schon neugierig gemacht. Wie kommt das? Ja, das war sozusagen die theoretische Wurzel. Daneben gab es sicherlich auch eine praktische Wurzel. Einfach, weil ich auch einen Haushalt führe und ein ökologisch ausgeprägtes Gewissen habe und sensibel war für den Müll, den ich selbst produziere und mit der Zeit angefangen habe, nach Alternativen zu suchen, ja, nach Alternativen der Müllvermeidung. Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich nicht allzu viel zu diesem Müllberg selbst beitrage?
Da sind wir schon beim Unverpacktladen.
Ja.
Wo Sie einkaufen, da sind wir wahrscheinlich auch dabei, dass Sie Ihre Haare mit Seife waschen und keine Plastikflaschen benutzen und so weiter.
Zum Beispiel, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mich darauf hier kaprizieren soll, ja, weil es ist schwierig, so etwas zu erzählen, ohne den Zeigefinger zu erheben, ja, und so zu wirken, als wollte ich den anderen Menschen sagen, wie sie leben sollen. So war es aber gar nicht gemeint. Es war bei mir sehr viel mehr durch Neugierde angetrieben. Hatte mehr den Charakter eines Realexperimentes. Ja, mal schauen, was ist der Müll eigentlich? Wieso machen wir den? Wo kommt der her? Was machen wir an Müll? Welchen Müll kann man vermeiden und welchen nicht?
Ich würde sogar noch früher ansetzen. Was bezeichnen Sie als Müll? Was ist Müll?
Das könnte natürlich der Schlussstein einer Müllphilosophie sein, dass man einen Begriff des Müllentwickels. In meinem Buch wird man den vermutlich vergeblich suchen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen sehr raffinierten Begriff von Müll habe. Müll ist das, was wir wegwerfen. Normalerweise werfen wir ganz unbedarft weg. Ja, es ist eine Geste, die uns zur zweiten Natur geworden ist. Es ist ganz normal, genauso wie man Dinge kauft, wie man sie verwendet, so wirft man sie auch weg, wenn sie kaputt sind, wenn sie verbraucht sind. Das ist einfach logisch.
Aber schon auch mit einem schlechten Gewissen.
Das ist dann der zweite Schritt. Ja, es kann auch eine Entfremdung eintreten. Wie es bei mir irgendwann sicherlich mal geschehen sein muss. Ja, dass man plötzlich spürt, das ist eine Geste, die alle Menschen machen, offenbar ohne etwas dabei zu empfinden. Und man selbst spürt dann sich, dass man es nicht mehr möchte, ja, dass man dort nicht mehr so reibungslos funktioniert. Das heißt, Müll ist einfach das, was wir wegwerfen, ohne etwas dabei zu denken oder mit einem schlechten Gefühl. Aber auch dann werfen wir noch weg.
Sie sind Ökonom und die Wirtschaft produziert Gegenstände, die, sagen wir mal, eine Dauer haben von 5 Jahren, 8 Jahren und dann gehen sie kaputt.
Ja.
Und dann kann man sie nicht reparieren.
Ja.
Das ist so gewollt. Das müsste man doch eigentlich verbieten, so zu produzieren.
Das müsste man vielleicht verbieten, das könnte man sicherlich verbieten. Aber erst einmal sollte man sich bewusst machen, was dort tatsächlich geschieht. Erstens, ja, es ist tatsächlich gewollt. Ja. Also hier haben wir es tatsächlich mit einem Fall zu tun, wo Vorsatz in gewisser Weise besteht. Aber der beschränkt sich ja nicht nur darauf, dass man die Dinge nicht reparieren kann, sondern auch, dass wir sie nicht reparieren können. Ich kann mich noch an eine gar nicht so ferne Vergangenheit meiner Kindheit erinnern, als Menschen ihre Autos noch selbst reparieren konnten.
Nein, hören Sie auf.
Zumindest manche von Ihnen, die ein Händchen dafür hatten, was heute vollkommen undenkbar ist.
Wir haben unsere Käfer immer selber repariert. Wir hatten gar kein Geld als Studenten, die Wagen wegzugeben.
Eben.
Und da wurde gefrickelt und gefummelt und irgendwie ging das schon. Heute undenkbar.
Und das heute nicht mehr tun zu können, ja, ist das ein Gewinn an Lebensqualität oder ist es vielleicht ein Verlust an Autonomie?
Gute Frage. Der Abfall, der durch unsere Hände geht, Oliver Schlaut, also der Hausmüll, beträgt nur 10%. Wo stecken denn die anderen 90%?
Das war eine der für mich persönlich zumindest Entdeckungen auf diesen Müllreisen. 10% sind es tatsächlich nur, die unmittelbar durch unsere Hände gehen. 90% entstehen hinter unserem Rücken. Und auf diese 90% haben wir auch gar keinen oder höchstens einen indirekten Einfluss durch unser Konsumverhalten. Ja, auch deswegen sind solche Experimente wie das Einkaufen beim Unverpacktladen nett gemeint und sie können auch einiges auslösen im eigenen Verhältnis zur Welt, aber man löste darüber das Müllproblem nicht. Das Müllproblem besteht woanders.
Ja, also zum Beispiel durch die Fast-Fashion-Mode.
Ja, da haben wir es mit einem Produkt zu tun, welches dann tatsächlich auf dem Müll landet und zwar sehr, sehr schnell. Deswegen Fast Fashion. Man trägt es ein, zweimal und dann wird es einfach schon weggeworfen. Wichtiger sind natürlich die Abfälle, die auch erst bei der Produktion entstehen. Und rein quantitativ fällt dort am meisten in Gewicht ein, eine Art von Müll, die gar nicht so spektakulär ist. Wir beziehen ja Rohstoffe aus dem Bergbau. Und dort entstehen tatsächlich riesige Mengen an Müll, zumindest im Gewicht nachgemessen. Aber das sind nicht die gefährlichsten, die problematischsten
Arten von Müll. Ja, da kommen wir noch drauf. Ich habe sogar eine Anschlussfrage. Der Direktor der Atomenergieorganisation IAEA hat 1959 erklärt, dass die Rede von Müll eigentlich irreführend sei. Es handele sich lediglich um Material, für das sich noch keine anderweitige Verwendung gefunden habe. Ist das blauäugig oder zynisch, Oliver Schlaut?
Sagen wir einmal, es ist sehr klug und sehr dumm. Es ist sehr dumm, weil dort einfach ein riesiges Problem fast bösartig geleugnet wird. Ja, und die Experten wussten ja, dass es zu einem Problem wird, sonst hätte man sich 1959 im schönen Monaco ja nicht getroffen, um über das Problem des Atommülls zu sprechen. Also noch bevor die westlichen Länder wirklich in das Atomzeitalter eingestiegen sind, in das Zeitalter der friedlichen Nutzung der Atomenergie, wusste man schon, man wird es mit einem Müllproblem zu tun haben. Gleichzeitig ist die Antwort aber gar nicht so dumm, ja, denn in einem Punkt hat dieser Herr recht. Müll fluktuiert. Etwas ist nicht per se Müll, sondern es stellt sich tatsächlich die Frage, können wir noch etwas damit anfangen, ja oder nein? Und das kann sich ändern. Ich selbst habe das erlebt, als ich eine Untertagedeponie für gefährliche Abfälle besucht habe. Da werden Stoffe eingelagert und tatsächlich so, dass man sie nach Jahrzehnten noch unter Umständen wieder bergen kann. Ja, falls sich die Technologie so weiterentwickelt hat oder auch einfach die Preise auf den Rohstoffmärkten sich so weiterentwickelt haben, dass plötzlich ein Recycling in den Horizont des Machbaren und ökonomisch Wünschbaren rücken. Und dann wird aus dem Müll plötzlich wieder eine Ressource. Und auch Atommüll kann man in gewissen Maßen weiterverwenden. Zum Beispiel, aber das ist sehr unschön, in der Uranmunition.
Ja, wir kommen auf das Problem des Atommülls noch ausführlicher zu sprechen. In Ihrem Buch zeichnen Sie kaum zu glaubende Schreckensbilder. Ein Bild davon ist der Müllstrudel zwischen Hawaii und Kalifornien. Er ist dreimal so groß wie Frankreich und wie wir wissen, Frankreich ist ein sehr großes Land. Was passiert mit diesem Müllstrudel? Kann man den auflösen oder wird er immer größer? Was passiert damit?
Erst einmal wächst er an. Er nährt sich aus Plastikmüll, den wir permanent den Ozeanen zuführen, meistens über die Flüsse. Ja, der Plastikmüll gelangt in den Städten in die Flüsse. Die Flüsse fließen ungeklärt in die Ozeane und in den Ozeanen sammelt sich allmählich der Müll. Und in dieser Qualität haben diese Müllstrudel, diese Müllkontinente, die sich dort in den Weltmeeren drehen, eine symbolische Qualität. Ja, weil sie uns ja genau das Drama unserer jetzigen Zeit vor Augen führen. Wir haben nie etwas wirklich Schlimmes getan. Wir haben nie den ganzen Müll auf einmal in den Ozean gekippt, sondern Becher, für Tüte, für Strohhalm. Und nun sehen wir, dass sich die Dinge tatsächlich akkumulieren. Ja, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Jetzt ist die Katastrophe wirklich da. Es ist keine Schwarzmalerei mehr, sondern es ist plötzlich die Gegenwart. Und dieser Müll ist in den Meeren. Er sammelt sich dort zu Kontinenten. Und das weitere Schicksal, naja, das ist hochproblematisch. Tatsächlich zerreibt sich der Müll langsam unter dem Einfluss von UV-Licht durch die mechanische Reibung. Verkleinert er sich immer mehr, aber er verschwindet nicht. Weil wir reden ja hier über chemikalische Moleküle, die sehr persistent sind, die nicht einfach zu einfachen Stoffen, die die Natur wieder absorbieren und weiterverwerten kann, zerfallen, sondern die bestehen bleiben. Und sie werden immer kleiner, verteilen sich immer besser. Und dann passiert tatsächlich unter Umständen auch das Gegenteil. Sie reichern sich wieder an, nämlich durch die Tätigkeit von Organismen, die diese verschlucken und in ihrem Körper anreichern, genauso wie sie es ja auch mit Schwermetallen tun. Und der Fisch, den wir genießen wollen, ist plötzlich voller Plastik und voller Schwermetalle.
Essen Sie eigentlich noch Fisch?
Ungern.
Konsum macht Mengen an Müll. Lässt sich das auf diese einfache Formel bringen?
Heute stimmt das. Unser heutiger Konsum.
Rede von heute.
Ja, aber am Konsumieren ist ja nichts Schlechtes. Ja,
wir kommt drauf an.
Wir ernähren uns, wie jeder Organismus in der Natur sich ernährt. Aber wie man sich ernährt, wie man konsumiert, da gibt es eben unglaubliche große Spanne an Möglichkeiten.
Nun mag der moderne Mensch es ja sauber. Der Abfall, der Dreck, der verschwindet wie von Zauberhand in unseren Breiten. Der ist gar nicht da. Aber die Welt wird immer schmutziger, Oliver Schlaut. Das verdrängen wir aber.
Ja.
Warum? Wir mögen keinen Dreck.
Wir mögen keinen Dreck, ja. Und da kommen Sie auf einen weiteren Punkt zu sprechen, der für mich selbst ganz subjektiv eine große Entdeckung dargestellt hat in meiner Beschäftigung mit dem Müll. Ich weiß nicht, ob es für andere Menschen eine Entdeckung ist, deswegen sage ich es ja ganz vorsichtig und bescheiden. Aber für mich war es verblüffend zu sehen, dass wir, wenn wir ganz nüchtern mal Bilanz ziehen, feststellen müssen, dass wir in einer ganz widersprüchlichen Welt leben. Einerseits war unsere Welt noch nie so sauber wie heute. Ja, wir haben einen richtigen Kult der Sauberkeit. Alle Oberflächen sind blank und spiegeln und alles ist gewischt und gestaubsaugt. Kein Haar mehr, kein Krümel mehr. Auch unsere Körper sind ganz hygienisch. Und gleichzeitig ist es aber die dreckigste Zeit aller Welten. Der Müll ist ja wirklich überall. Der ganze Planet ist umgeben von einer Wolke aus Weltraumschrott. In den Meeren drehen sich diese Müllstrudel. Die Himalaya-Gletscher schwitzen Pestizide und Quecksilber aus. In unserem Blut, sogar in ungeborenen Kindern finden sich Chemikalien, also Müll in gewisser Weise. Der Müll ist überall. Wir sind gleichzeitig sauber und dreckig. Und das ist natürlich auch ein herausfordernder Gedanke, ja, weil wir uns auf unsere Sauberkeit so unglaublich viel einbilden. Wir sind heute sauber und früher war es irgendwie schmuddelig. Da war es dreckig, die Bauern lebten fast mit dem Vieh zusammen, ja, und im Schlamm, im Kot. Und das alles haben wir glücklicherweise hinter uns gelassen. Ob wir das wirklich glücklicherweise hinter uns gelassen haben, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Ich auch nicht, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe. Sie haben nicht nur viele Bücher gelesen, zwei Regalbretter voller Müllliteratur, sondern Sie haben den Müll auch in Augenschein genommen, haben darüber so eine Art Reisebericht verfasst. Was war denn für Sie persönlich der gruseligste Anblick?
Es gab gruselige Anblicke, die ich auch für mich so notiert habe, aber gleichzeitig schäme ich mich fast ein bisschen darüber zu sprechen, denn ich bin aufgebrochen, um den Müll zu suchen. Aber was ich erst einmal gefunden habe, war ja etwas ganz anderes. Ich bin immer wieder auf Menschen getroffen. Ja, Menschen, die mit diesem Müll, den wir machen, leben. Die einen Großteil ihres Lebens diesem Müll widmen. Ja, nicht aus Leidenschaft, oft einfach als Beruf. Aber sie tun es. Und gegenüber diesen Menschen fühle ich mich etwas schlecht, wenn ich jetzt einen Ort als gruselig herausgreife. Ja, weil es ist ein Ort, an dem andere Menschen jeden Tag arbeiten oder arbeiten müssen.
Sie wollen ihnen nicht wehtun.
Ganz genau.
An einige Plätze werden wir gleich mit Ihnen aufbrechen.
Das Sehr gerne.
Verspreche ich. Aber erst hören wir eine Musik, die Sie mitgebracht haben. Und zwar von Lada Gorbienko, einer ukrainischen Sängerin, Gitarristin, Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin. Welches Stück hören wir von ihr?
Wir hören ein Lied des russischen Sängers Bulut Okudschava, den ich sehr verehre. Das Lied heißt Molitva, Gebet. Er hat dort ein Gedicht des französischen mittelalterlichen Poeten François Villon aufgegriffen und sehr eigenwillig interpretiert. Und sehr gerne hätte ich dieses Lied ausgesucht, aber ich dachte mir dann, wer weiß, vielleicht wird es in der heutigen weltpolitischen Situation als eine Provokation verstanden. Und dann bin ich auf diese Interpretation einer Ukrainerin, die das Lied auf Polnisch singen wird, gestoßen.
еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Счастливому денег и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою. Как верит солдат убитый, что он проживает в раю? Как верит каждое ухо тихим речам твоим? И мы сами, не ведая, что творим, как веруем, и мы сами, не ведая, что творим, пане зеленоки, Боже единый справ, до буки земля. Чекренчі, здумена обротем справ, допоки часу і проху ще вистачає їй. Дай же ти всім потроху. Дай же ти всім потроху і не запомни о мені.
Musik von Lada Gorbienko. Der Müllreisende Oliver Schlaut ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den hr2-Doppelkopf Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg ins Ruhrgebiet, genauer an die Emscher. Das ist ein Fluss. Und dieser Fluss trägt eine besondere Geschichte mit sich, oder?
Oh ja, schön, dass wir hier anfangen. Das war tatsächlich auch die erste Etappe meiner Müllreise. Im Buch erscheint sie nicht als solche, aber im wahren Leben war es so. Die Emscher ist ein kleiner Fluss im Ruhrgebiet, ist ein Zustrom des Rheins. Und es ist ein Fluss, den man im Grunde vergewaltigt hat bei der Industrialisierung des Ruhrgebietes. Dieser Fluss hat ungeklärte Abwässer aus den Haushalten, aber auch aus der Industrie aufgegriffen und hat sich wirklich in eine stinkende Kloake entwickelt, der eine Zumutung war für die Anwohner, aber auch nicht ungefährlich. Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts war er Quelle von Cholera-Epidemien. Das ging so weiter bis weit in die Bundesrepublik, bis in die 70er, 80er Jahre. Und erst in den letzten Jahren hat man diesem Problem wirklich Abhilfe geschaffen Und das ist der Startpunkt für eine ganz paradoxe Geschichte, eine ganz widersprüchliche Geschichte. Aber wir haben es hier mit einem Widerspruch zu tun, mit dem wir uns aufhalten müssen, ja, weil er, glaube ich, sehr viel über unsere Zukunft aussagt. Einerseits hat man diesen Fluss auf eine ganz berührende und großartige Weise renaturiert. Man hat ihm wirklich wieder Raum gegeben. Man hat die Natur kommen lassen und die Natur hat die Einladung sofort angenommen und hat den Raum, den man ihr gelassen hat, wieder bevölkert. Der Artenreichtum ist gestiegen, die Vögel und Tiere sind wiedergekommen. Man nutzt den Fluss auch vorsichtig. Ja, es gibt Weinberge und eine Imkerei und so weiter. Aber irgendwohin muss ja das Abwasser. Und deswegen hat man einen zweiten Fluss gegraben unter der Emscher. Was man nicht sieht an der Oberfläche ist, dass unter dem Fluss fließt noch ein Fluss. Aber das ist kein Fluss im ursprünglichen Sinne, sondern das ist ein industrialisierter Fluss. Das ist eine Maschine in gewisser Weise. Ja, das sind große Röhren.
Also ein Abwasserkanal.
Ein Abwasserkanal, der unterirdisch verläuft, aus Spezialbeton, die auch den Industrieabwässern standhalten können. Die besondere technische Herausforderung besteht darin, dass das Tal der Emscher ein viel zu niedriges Gefälle hat, sodass das Abwasser zu stagnieren droht. Ja, das heißt, man muss dem künstlichen Fluss unter dem Fluss ein größeres Gefälle geben, man muss ihn in größere Tiefen fließen lassen und dann alle paar Kilometer eine riesige Pumpwerke installieren, die das ganze Abwasser wieder an die Oberfläche pumpen und da beginnt die Reise von vorne. Ja, und so fließt stufenweise dieser zweite Fluss unter dem Fluss Richtung Rhein.
Genau, wohin?
In die Kläranlagen, ja, bevor dann das geklärte Wasser in den Rhein gegeben wird. Und da trifft man halt auf eine Landschaft, für die man gar keine Worte hat.
Beschreiben Sie doch mal.
Es ist halb Natur, aber auch keine Natur, die sich ursprünglich entwickelt hat, weil es ist ein Ökosystem, welches wir Menschen ganz neu geschaffen haben. Bis vor kurzem war diese Gegend im Grunde biologisch tot. Dann wurde erst neu ein Ökosystem geschaffen, aber das Ganze verdankt sich einem gewaltigen technischen Aufwand.
Der unten drunter liegt.
Der kaum sichtbar ist. Man muss ihn schon sehen wollen. Man muss einen Termin vereinbaren, um in den Untergrund geführt zu werden.
Waren Ihre Gesprächspartner eigentlich offen zu Ihnen?
Oh ja, sehr. Das gilt aber für die gesamte Müllwelt. Die Müllwelt ist eine ganz verrückte Welt im positivsten Wortsinne. Ja, man trifft dort auf Menschen, die sich mit dem Müll beschäftigen und die sich auch wirklich Gedanken machen, ja, die sich damit auseinandersetzen, womit sie da zu tun haben. Und das war das Interessanteste an meinen Reisen, die vielen Gespräche. Und das Gleiche gilt auch für die Müllliteratur, die Sie schon genannt haben. Auch das war so eine große Entdeckung, dass ich nicht der Erste war, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, sondern viele schon darauf gestoßen sind, in der Kulturgeschichte, in der Philosophie und so weiter. Aber das sind halt alles so ein wenig verrückte Menschen. Ja, denn normalerweise spricht man über den Müll nicht. Und ich glaube, gerade das ist der Müll. Der Müll ist ja kein Ding, sondern ein Unding. Es ist das, was wir wegwerfen, weil es weg sein soll. Und der erste Schritt in der Auseinandersetzung mit dem Müll ist, ihn überhaupt wieder sichtbar zu machen. Dafür habe ich ja überhaupt die Reise unternommen. Man muss ihn erst wieder zu einem Ding werden lassen. Aber damit einem das geschieht, darf man halt schon nicht mehr so ganz normal sein.
Sie schreiben auch über die Verkürzung des Rheins, fand ich ganz interessant, nach den Plänen des Wasserbauingenieurs Johann Gottfried Tuller. Der lebte von 1770 bis 1828. Die Verkürzung des Rheins, warum?
Anlass dieser Geschichte war ein Besuch einer Sondermülldeponie BASF auf einer künstlichen Insel. Und diese künstliche Insel, die ist umschlossen von einem Altarm des Rheins, zur einen Seite hin und zur anderen Seite hin von der aktuellen Fahrrinne des Rheines. Ja. Das heißt, die ist einfach nur entstanden aufgrund eines gewaltigen industriellen Projektes schon des 19. Jahrhunderts, dass man den Rhein wirklich versucht hat zu zähmen. Er war vorher ein sehr unbändiger Fluss.
Der hat gemacht, was er wollte.
Er hat gemacht, was er wollte.
Geht nicht.
Unbändig ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, weil wir reden nicht über gewaltige Wassermassen, sondern wir reden über einen Fluss, der Platz hat und sich diesen Platz nimmt. Ja, und in diesem weiten Rheintal tut, was er will, aber das geht in der Moderne nicht. Da gibt es ein Katasteramt und man möchte wissen, wo der Fluss ist. Ja, und man möchte wissen, wo Deutschland endet und Frankreich beginnt. Er passt nicht mehr in unsere moderne Welt. Und man wollte ihn natürlich auch einfach zuverlässig schiffbar machen. Man wollte ihn beherrschen.
Ja, sich sozusagen untertan machen.
Ganz genau, ja. Ihn unserer Geometrie anpassen, in gewisser Weise. Ja, und auf dem Grab von Tuller sieht man auch genau diese Bildsprache. Ja, man sieht, wie er den Rhein geometrisiert hat.
Kommen wir mal zur Dreckapotheke. Das fand ich auch sehr interessant. Was hat es mit der Dreckapotheke auf sich? Dreck ist nicht immer negativ.
Dreck ist nicht immer negativ, natürlich. Das war wirklich die Aufgabe, die sich mir gestellt hat, was ich herausarbeiten musste. Was stimmt mit unserer Sauberkeit nicht? Offenbar haben wir ja nicht die richtigen Begriffe von sauber und dreckig. Irgendetwas stimmt da nicht. Und auf die Dreckapotheke bin ich gestoßen über einen witzigen Briefwechsel aus dem 17. Jahrhundert zwischen zwei adeligen Damen, die sich über die sanitären Anlagen zu Hofe austauschen und das mit sehr viel derber Wortwahl und sehr viel Humor.
Es geht auch ums Kacken.
Es geht ums Kacken, ja, selbstverständlich. Das Kacken, welches die eine Lieselotte von der Pfalz als eine echte Zumutung empfindet. Ja, sie schimpft auf denjenigen, der das Kacken empfunden hat und wünscht, dass er sich nur unter Stockschlägen erleichtern kann. Während ihre Briefpartnerin Sophie von Hannover einwendet, dass das Kacken auch ein großes Vergnügen sei, ja, wenn man sich erleichtern kann. Und dass wir aber auch den Ausscheidungen wichtige Düfte, Kosmetik und auch Medizin verdanken. Und das habe ich selbst für einen Scherz gehalten.
Hundekot gegen Halsschmerzen.
Hundekot gegen Halsschmerzen, ja. Tatsächlich, just zu dieser Zeit, als diese beiden Damen ihren Briefwechsel unterhalten, sammelte ein Arzt, Paulini, zwei dicke Bände voll Dreckrezepten. Ja, wie man Dreck, zum Beispiel Hundekot, verwenden kann, um Krankheiten zu heilen. Ja, zur innerlichen und äußerlichen Anwendung.
Urin ist ja auch ein Heilmittel und Kot taucht auch in Kosmetika auf.
Ja, also wir verdanken dem Kot tatsächlich ganz wichtige Duftstoffe. Ja. Also den Ausscheidungen des Moschustieres.
Ja. Amber.
Amber, das ist ein Sekret aus dem Darm von Pottwalen. Wenn die Oktopusse verspeisen und sich die Oktopusknochen im Darm verletzen, ja, dann sondern sie so ein Dekret aus, ja, was sie dann ins Meer fallen lassen. Und es treibt dort über die Wellen, verändert sich chemisch und wird irgendwann an den Stränden Arabiens angespült und kann dann zu kostbarem Amber weiterverarbeitet werden, was man zum Beispiel in Chanel Nummer 5 verwendet.
Sie beenden das Buch interessanterweise mit einem Loblied auf die Scheiße von Friedensreich Hundertwasser. Spricht Ihnen das Loblied aus der Seele?
Ja, schon. Ja. Ich schreibe ja, dass diese Rede auf die Scheißkultur von Friedensreich Hundertwasser ist so etwas wie das Nachwort meines Buches. Aber gebe ich zu bedenken, man kann das ganze Buch auch als ein Vorwort zu dieser kurzen Rede halten. Denn diese Rede, die bei unvorbereiteter Lektüre ein wenig überzogen vorkommen kann, die ist, denke ich, sehr exakt. Ja, und das versteht man aber erst, wenn man einmal durch die ganze Müllwelt hindurch ist. Ja. Es ist ein Gebet auf den Humus im Grunde. Ja, der Humus, der das Alpha und Omega unserer Existenz darstellt.
Friedensreich Hundertwasser habe ich bisher immer als großen Baumeister gesehen. Ich kannte dieses Loblied nicht. Jetzt kenne ich es und fand es doch sehr umfangreich und sehr tiefgehend.
Was hat Ihnen daran gefallen?
Die Tiefe der Gedanken. Das hat tatsächlich viel mit Humus zu tun. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wozu werden wir? Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
Sehen Sie, und da haben Sie gerade ganz große Fragen, traditionelle Fragen auch der Philosophie aufgeworfen, auf die man ganz unvermittelt stößt, wenn man sich mit dem Müll beschäftigt. Das ist das Interessante eigentlich an diesem Thema, dass wir nicht einfach über einen problematischen Aspekt unseres Wirtschaftens sprechen. Das weiß jeder. Ja, wir machen zu viel Müll, Müll ist ein Problem, wir sollten weniger Müll machen. Darüber hätte ich kein Buch schreiben müssen. Aber die Beschäftigung mit dem Müll wirft uns auf uns selbst zurück. An einem bestimmten Punkt, ja, da geht es plötzlich ans Eingemachte. Wenn man sich über Sauberkeit und Dreck Gedanken macht, unseren Verhältnis zum Dreck, dann kommt man auch zu unserem eigenen Körper, ja, der auch ein Stück Dreck ist. Und dann stellen sich ganz essentielle Fragen, Fragen nach unserer Endlichkeit.
Gleich widmen wir uns dem giftigsten, dem zerstörendsten Müll, dem Atomabfall. Doch erst nach einer Atempause, in der wir französische Musik hören. Sie leben in Frankreich, Sie haben sich französische Musik gewünscht. Was haben Sie mitgebracht, Oliver Schlaut?
Wir hören jetzt eine Chanson, das Léo Ferré geschrieben hat. Es ist die Vertonung eines Gedichtes des großen französischen Schriftstellers Louis Aragon. Ein Gedicht aus seiner Autobiografie in Versen. Und er verarbeitet darin seine Zeit als Besatzungssoldat in Deutschland, im Saarland, nach dem Ersten Weltkrieg. Léo Ferré hat das in den 60er oder 70er Jahren vertont. Ein wundervolles Lied, welches aber ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und deswegen war ich sehr glücklich, dass ich hier auf eine Interpretation einer ganz jungen amerikanischen Jazzsängerin gestoßen bin, Cecile McLaurin-Salvant, die das Lied ganz behutsam abstaubt und ihm neuen Glanz gibt.
Du Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis. Moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd. Le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suit. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle? Moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier, au Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un teint d'hirondelle sur le canapé du bordel. On venait s'allonger près d'elle dans les hoquets du piano là. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage. Au-dessus des maisons, des quais, je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence, elle travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. D'autres soldats en ville, et la nuit monte les civils. Remets du rimel à tes cils, mais l'usine qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivent comme des soleils révolus.
wunderbare französische Musik. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Oliver Schlaut, Reisender in Sachen Müll. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Weltweit sind 400 Atomkraftwerke in Betrieb mit einem hochradioaktiven Abfall von inzwischen 250.000 Tonnen. Und es gibt weltweit kein einziges Endlager. Am Anfang hat man den Müll verdünnt und ins Meer gekippt. Schwimmen Sie eigentlich noch im Meer?
Ja.
Stört Sie nicht?
Doch.
Augen zu und durch.
Nun, in einer Welt, in der der Müll überall ist, entkommt man ihm nicht, auch wenn man am Strand bleibt.
Eine andere Idee ist es, und wir kennen das in Deutschland, den Abfall in Salzstöcken zu lagern. Gorleben steht dafür. Das sollte mal ein Endlager werden, ist aber wegen zahlreicher Proteste, sagen wir mal, ein Zwischenlager geworden für Transportbehälter. Sie haben sich die Castoren angeschaut. Mit welchen Erkenntnissen sind Sie zurückgekehrt?
Ja, es stimmt. Ich habe mir diese Castoren angeschaut. Das war eine relativ aufwendige Reise, weil man sehr weit ab von allen Bahnstrecken sich bewegen muss. Nur mit dem Mietwagen kam ich dort weiter. Und die Frage habe ich mir natürlich gestellt. Ja, lohnt sich das, sich diese Castoren anzuschauen? Ich kannte ja die Bilder aus dem Fernsehen.
Ist das alles eingezäunt und sind dann so Schilder, Achtung, Lebensgefahr?
Es ist alles eingezäunt, ja, und ich musste vorher meine Daten an das Landeskriminalamt übermitteln lassen, ja. Ich war offenbar viel gefährlicher als dieser Müll. Aber tatsächlich, man hat mir dann Zutritt gebeten, ich habe mir sie angeschaut und war natürlich selbst sehr aufgeregt, weil ich mich gefragt habe, was bringt es, dass ich mir diese Castoren anschaue? Geht es nur sozusagen um den Kick, diesem tödlichen Müll einmal gegenüberzustehen? Aber man kann jede Menge lernen, ganz fundamentale und ganz beunruhigende Sachen vor allem. Und ich denke, es sind zwei Dinge, die sich aufdrängen. Das eine haben Sie im Grunde gerade schon gesagt. Wir betreiben Atomkraft auf der ganzen Welt und niemand hat wirklich eine Lösung. Wir haben es trotzdem gemacht. Und hier sieht man schon ein ungeheures Versagen. Und dieses Versagen, das wird je skandalöser, desto genauer man es sich anschaut. Gorleben zum Beispiel liegt ja direkt an der Elbe, das heißt an der ehemaligen Zonengrenze. Man hat der DDR ein Endlager, ein geplantes Endlager vor die Nase gesetzt.
Das war der Herr Albrecht, ne?
Das war der Herr Albrecht.
Vater von der Ursula von der Leyen.
Exakt, der war es, ja. Und wie borniert kann man eigentlich sein, dass man durch solche Rivalitäten zwischen den beiden geteilten deutschen Ländern solche Entscheidungen bestimmen lässt, Entscheidungen, die Gültigkeit für 1 Million Jahre haben werden. Es ist ein eklatantes Versagen. Ja, mit welchen Kategorien man überhaupt an eine solche Frage herangetreten ist. Das ist die eine Sache, die man lernt. Es ist etwas, was der Soziologe Ulrich Beck einmal organisierte Verantwortungslosigkeit nannte. Was betreiben wir eigentlich? Wir sind hochorganisiert, hochspezialisiert, hochprofessionalisiert. Aber all das ist nur die Form unserer Verantwortungslosigkeit. Es bleibt Verantwortungslosigkeit. Und es gibt eine zweite Lehre. Müll, das sieht man überall, ist in gewisser Weise die dunkle Rückseite unserer Zivilisation, unserer ganzen Technik. Und was man sieht, ist, dass diese Rückseite sich mit der Technik immer weiterentwickelt. Wir alle kennen die Erfolgsgeschichte unserer Zivilisation, wie wir immer kompliziertere, effizientere Technologien entwickeln und darin permanent übertrumpfen und unser Leben dadurch immer angenehmer und besser gestalten. Tatsächlich gilt aber dasselbe für den Müll. Auch der Müll wächst. Er wächst in der Menge, aber er wächst auch in der Komplexität. Ich habe das Gefühl, er wächst sogar schneller als die Technik. Und im Atommüll sieht man das. In vielen giftigen Abfällen, also schon im Chemiemüll, aber erst recht im Atommüll, sieht man, dass wir durch unsere Technik ein Problem schaffen, was wir mit unserer Technik nicht mehr zu lösen imstande sind. Ja, die dunkle Seite wächst schneller als die schöne Vorderseite. Und das ist etwas, was die Ingenieure selbst sogar aussprechen. Ja, das ist eine Erkenntnis, die ich bekommen habe, als ich mich mit den Altlasten in Bitterfeld, dem ehemaligen Zentrum der Chemieindustrie der DDR, beschäftigte. Ja, dort ist der gesamte Untergrund mit Millionen Tonnen von Giftstoffen belastet. Und nach der Wende ging man frohgemut daran, dieses Gebiet zu sanieren. Und man ist gescheitert. Man musste irgendwann feststellen, dass sich diese Altlasten nicht sanieren lassen. Wir können es einfach nicht. Das Problem ist größer als wir. Und es ist nicht mangelnder Wille, es ist nicht mangelnde Bereitschaft in der zur Verfügung stellen von Ressourcen, sondern es geht einfach nicht. Und die Ingenieure sagen das, die reflektieren darüber in ihrer Literatur, wenn man sich da hinein vergräbt und die Fachveröffentlichungen liest, dann sagen sie irgendwann, wir müssen die Illusion aufgeben, dass wir die Situation überhaupt noch kontrollieren können. Ja, wir können versuchen, die Katastrophe einzudämmen, aber nicht mehr. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Situation. Das ist wie wenn man beim Arzt eine Diagnose bekommt und gleichzeitig...
Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Ganz genau, ja. Und der Arzt sagt, es tut mir leid, es gibt keine Therapie. Dann möchte man diesen Arzt auch schütteln und sagen, doch, ja, du bist dafür da. Ja, du sollst mich heilen, das ist deine Aufgabe. Und der Arzt sagt, tut mir leid, das kann ich nicht.
Also wir haben ja die Asse.
Ja.
In der Asse brodelt es vor sich hin. Jetzt waren wieder die Zeitungen voll mit Schlagzeilen, Wasser tritt ein und so weiter. Was passiert mit der Asse?
Ja, die Asse, das ist eine dieser Salzstöcke. Ja, so eine alte Salzablagerung aus einem Urozean, den man...
Wolfenbüttel gelegen.
Bei Wolfenbüttel. Das Salz hat man abgebaut, das heißt, da gab es Stollen und da liegt die Idee auch nahe, dass man dort Müll einlagert, wie man es ja auch tut, an manchen Orten sogar einigermaßen erfolgreich. Bei der Asse aber war es so, dass dieser Salzstock in Kontakt ist mit dem Grundwasser und das ist beim Salz eine katastrophale Situation. Ja, das Salz hat viele Vorzüge, es schließt sich sozusagen wie ein Kokon um den Müll und kann ihn sehr wirksam isolieren, es sei denn, es kommt Wasser dran. Und bei der Asse war das der Fall. Und ach, auch das ist eine fürchterliche Skandalgeschichte. Ja, denn man wusste es oder man konnte es zumindest ahnen, aber man hat es ignoriert. Es wurden Gutachten gefälscht. Es stehen einem die Haare zu Berge. Ja, zu Beginn hat man in der Asse sehr ordentlich eingelagert, ja, so die Fässer ganz ordentlich gestapelt. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, die Fässer einfach nur noch abzukippen. Und man hat das sozusagen offizialisiert, indem man das zu einem Experiment erklärt hat. Wir schauen mal, ob es nicht auch geht, wenn man die Dinge einfach nur noch da hineinkippt. Ja, und wir sind jetzt die Generation, die diese Dinge wieder herausnehmen muss. Ja, weil die Asse säuft ab und damit wird dieser radioaktive Müll das Grundwasser kontaminieren.
Ja, und die Bevölkerung dort ist in Gefahr. Das muss man mal ganz klar sagen.
Die Krebsraten sind bereits höher als in anderen Gemeinden. Ja, also es ist nicht nur eine Gefahr für die Zukunft, sondern sie ist schon da. Und man droht dort in gewisser Weise Regionen zu verlieren. Denken Sie mal zurück an den Sturm Katharina hieß er, glaube ich, der damals New Orleans überschwemmt hat. Und plötzlich stand wirklich die Option im Raum, dass man eine Großstadt aufgeben muss. Nicht kurz evakuieren, um sie danach wieder zu bevölkern, sondern vielleicht muss man sie aufgeben. Ja, das sind Möglichkeiten, mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen. Vielleicht verlieren wir eine Region. Und trotzdem kommen wir noch nicht ins Handeln.
Gorleben ist ein Zwischenlager, ein Langzeitzwischenlager. Also mehr oder weniger ein Endlager, oder?
Ja, es ist eine Verlegenheitslösung. Ja, man hat die Dinge dorthin gestellt und lässt sie einfach mal dort stehen. Wobei die Lösung gar nicht so schlimm ist. Ja, es ist sozusagen nur die zweitschlechteste Lösung. Die schlechteste Lösung, die aber weltweit die verbreitetste ist, besteht darin, dass man den Atommüll einfach in den Kernkraftwerken belässt. Und in den Castoren ist er wenigstens stabilisiert und bedarf keiner Kühlung mehr. In den Kernkraftwerken muss er permanent gekühlt werden. Das heißt, eigentlich sollte er Strom produzieren. Heute frisst dieser Müll unseren Strom, indem wir ihn permanent kühl halten müssen, um eine Schmelze zu verhindern. Und wenn diese Technik mal ausfällt, nun, in Japan haben wir es erlebt nach dem Tsunami.
Richtig. Und wenn die Kühlung nicht mehr funktioniert, das kann passieren. Wir befinden uns in einer Klimakatastrophe, da kann das durchaus passieren. Sie leben in Frankreich. Atomkraft, ja bitte.
Ja.
Da gibt es sehr viele Atomkraftwerke. Haben die Franzosen keine Angst?
Nein.
Nein.
Es ist eine ganz erstaunliche Geschichte. Ja, Frankreich hat sich zu Beginn, hat das Land Energieautarkie angestrebt und tatsächlich das Uran in den eigenen Grenzen gefördert. Auch das war schon eine sehr dreckige Geschichte mit viel Leid unter den Bergleuten. Heute importiert man das Uran aus Afrika und das ist einfach eine schmutzige Verlängerung der Kolonialgeschichte, weil die Uranerze dort unter freiem Himmel gewonnen werden und die Gewinnung wird mit militärischer Gewalt abgesichert. Ja, und man betreibt diese Atomkraftwerke. Und auch Frankreich hat keine Lösung. Ja, es gibt einen Punkt, an dem man ein Endlager errichten möchte. Aber mehr gibt es auch nicht. Ja, es ist einfach nur ein vages Versprechen.
500 Tonnen Plutonium haben Menschen inzwischen hergestellt. Eine Handvoll reicht aus, um die gesamte Menschheit zu vernichten. Was gibt Ihnen eigentlich Hoffnung, Oliver Schlaut?
Das ist eine komplizierte Frage. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, die Hoffnung zu verlieren. Ich tue es nicht aus Verantwortungsgefühl. Ich habe Kinder. Ich weiß, dass sie mit den Folgen unserer Handlungen leben werden. Und deswegen ist es einfach moralisch keine Option, die Hoffnung zu verlieren. selbst wenn irgendetwas in mir sagt, der Zug ist abgefahren, darf ich mich in meinem Handeln nicht danach richten.
Beim Atommüll sagen Sie, wir erzählen der nächsten Generation vom Müll und seinen Gefahren, auf dass diese es weitererzählen. Reicht das?
Das war ja eine Utopie, die ich am Ende des Buches entwickle. Ja, da sprechen Sie eine Frage an, die in der Wissenschaft sehr ernsthaft diskutiert wird. Wir müssen irgendwie diesen Atommüll lagern, ja, sei es gut oder schlecht. Selbst wenn wir nichts tun, tun wir ja etwas, indem wir ihn lagern. Und diese Information muss man in die Zukunft transportieren. Man muss die Menschen in der Zukunft darüber informieren, dass das lebensgefährlicher Müll ist. Und wir reden hier nicht über 100 Jahre oder 1000 Jahre, sondern über Jahrhunderttausende. Ja, das heißt, wir müssen in Kommunikation treten mit Menschen, über die wir gar nichts wissen, die ganz anders sein werden als wir, in anderen Bildern denken, in anderen Sprachen sprechen. Wie kann man mit denen kommunizieren? Nun, in der Wissenschaft stellt man die Frage immer so, wie können wir diese Menschen erreichen? Und man findet keine Lösung. Und ich habe mich gefragt, vielleicht stellt man die Frage falsch. Ja, es ist immer noch ein Denken im Rahmen dieser Technofix-Ideologie, wie man sie manchmal nennt. Ja, das starre Hoffen, dass plötzlich eine Wundertechnik auftaucht, die uns von allen Problemen erlöst.
Das hoffen Sie doch auch.
Ja, aber ich suche die Lösung nicht in der Hightech, sondern im Lowtech. Der Müll ist da, wir müssen mit ihm leben. Dann nehmen wir ihn in unsere Mitte und erzählen jedem davon. Ja, und das ist, glaube ich, die einzige Chance, die wir haben jetzt im Falle dieses Atommülls.
Schwieriges Thema, dieser Müll. Kommen wir zur Liebe, jedenfalls musikalisch. Einen Titel haben wir noch, und zwar von Gian Marina Testa. Was haben Sie ausgewählt?
Das ist ein freundliches Lied zum Abschluss, vielleicht etwas melancholisch, aber auch freundlich. Ein nettes Liebeslied von Gian Maria Testa, der eine ganz besondere Gestalt ist. Einerseits ist er ein Star, ein ganz großer, aber er lebte nicht das Leben eines Stars. Er hat sein Leben bis zum Schluss als Vorsteher eines Bahnhofs in Italien verbracht und in seiner Freizeit wunderbare Lieder geschrieben, von denen Sie jetzt eines hören können.
Und welches hören wir?
Dimestichezze d'amore.
Und was gefällt Ihnen an diesem Titel?
Der Titel, sehen Sie, ich spreche kein Italienisch, zu dem Text habe ich gar keinen Zugang. Der Sänger gefällt mir, ja, weil er so eine Schönheit mit Bescheidenheit verbindet.
Ach, ist das ein schönes Schlusswort. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Oliver Schlaut für dieses Gespräch, das tiefe Einblicke gibt in eine Welt voller Müll, in unsere Welt, Müll, den wir verursachen, für den wir verantwortlich sind und für dessen Beseitigung wir keine Lösung haben. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Come fosse per noi, un'altra luna si accende. E una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende, ma parole pretende e carezze, dimestichezze d'amor. Tu mi sai dire una strada solitaria, una strada che si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare. Pagina bianca da scrivere ancora. come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze, dimestichezze d'amor.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.